Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Es ist das meistbesuchte Museum der Welt. 9 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr den Pariser Louvre besucht. Mehr als 35.000 Kunstwerke umfasst die Sammlung. Doch die meisten im Louvre drängen natürlich zu den berühmtesten Schätzen, also dem Bild der Mona Lisa von Leonardo da Vinci oder zur Skulptur der Venus von Milo. Heute Morgen hat es nun kurz nach der Öffnung des Museums einen Raubüberfall auf den Louvre gegeben. Verletzt wurde niemand, aber es sollen 9 Stücke aus der Schmucksammlung Napoleons gestohlen worden sein. Und die Täter, die konnten offenbar unerkannt flüchten. Ich spreche jetzt live mit unserem Chefreporter Kultur, Stefan Koldehoff. Wie wertvoll ist das denn, was da heute gestohlen wurde?
Das lässt sich wie oft bei solchen Überfällen und Diebstählen überhaupt nicht konkret beziffern. Klar, man könnte diese 9 Sachen, da sind Ohrringe dabei, eine Halskette, vor allen Dingen aber 2 Kronen, eine von Napoleon, eine von Josephine, man könnte die jetzt auf die Waage legen und man könnte die 1354 Diamanten, die allein in der Damenkrone stecken, bewerten. Aber das Ganze sind natürlich unermessliche Kulturschätze, die einen viel höheren als nur den Material Wert haben. Und für den französischen Staat ist es natürlich eine unfassbare Katastrophe. Der Innenminister hat heute gesagt, das zeigt nochmal die große Verwundbarkeit der französischen Museen. Und der Präsident der Nationalversammlung hat von einer unerträglichen Demütigung für das Land gesprochen. Also beziffern lässt sich das nicht.
Also sind praktisch die Kronjuwelen gestohlen worden.
Ja, das muss man so sagen, der Staatsschatz.
Wie ist denn der Raubüberfall abgelaufen? Weiß man das schon?
Das weiß man ziemlich genau, weil rund um das Museum natürlich ganz, ganz viele Kameras sind und weil merkwürdigerweise die Täter ja tatsächlich, wie gerade schon gesagt, gewartet haben, bis das Museum geöffnet hat, heute Morgen um 9:30. Also was man weiß, ist, dass sie mit einer Arbeitsbühne, wie sie Handwerker benutzen, vorgefahren sind. Das war auch nicht verwunderlich, denn an der Stelle wird gerade gearbeitet am Louvre. Dann haben sie 2 Täter mit gelben Arbeiterwesten in die erste Etage sozusagen hochgehoben. Die haben mit einem Trennschleifer dort ein Fenster geöffnet, sind rein in diesen Saal, in die Galerie d'Apollon, in der diese Schmuckstücke in Vitrinen liegen, haben 2 dieser Vitrinen wieder mit dem Trennschleifer geöffnet und sind dann mit diesen 9 Stücken schnell wieder raus mit 2 Motorrollern, Yamaha-Motorrollern, selbst das weiß man, in Richtung Autobahn 6 Süden Avignon Marseille gefahren. Und ja, die große Frage ist natürlich, was passiert jetzt? Hatten sie alles dabei? Ein Stück, die Krone von Josephine, die haben sie unterwegs nämlich verloren. Die immerhin hat man zerbrochen, aber man hat sie wiedergefunden vor dem Gebäude.
Ja, jetzt stellt man sich die Frage, was passiert jetzt mit dieser Beute? Ist das Gold eventuell jetzt schon eingeschmolzen? Muss man das befürchten?
Das ist die große Frage und die große Gefahr. Und deswegen steht die Polizei jetzt auch zeitlich natürlich unter einem enormen Druck. Denn das Gute, wenn man da überhaupt was Gutes sehen will aus Perspektive der Täter, ist, dass man diese Beutestücke sehr, sehr schnell anonymisieren kann. Also man kann Gold einschmelzen. Ich habe das selbst für unseren Podcast Tatort Kunst, in dem wir ab 6. November genau über diese Art von Diebstählen berichten, selbst ausprobiert vor einigen Wochen hier in Köln. Das geht sehr fix, Gold zu schmelzen. Und dann sieht man auch nicht mehr, ob da mal Punzen drauf waren oder welche Form das mal hatte. Dasselbe gilt für Edelsteine, die man umschmelzen kann. Also die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr groß, dass es nicht um irgendeine Form von Erpressung geht, dass es nicht darum geht, Straferleichterungen für Kollegen oder Geld oder was weiß ich auch immer zu erpressen, sondern dass es sich um den reinen Materialwert handelt, der da die Täter interessiert hat und dass sie möglicherweise jetzt schon in irgendeiner Garage mit Schamottsteinen und Bunsenbrenner zugange sind und ja, wertvolles Gold herstellen.
Ja, das ist ja doch ein Einbruch, der auch an andere Einbrüche im Grünen Gewölbe im Bode-Museum erinnert. Mhm. Wer schon mal im Louvre war, der weiß, das Museum ist ja riesig und natürlich entsprechend schwer zu bewachen. Und im Juni, da hat es tatsächlich einen Streik von Museumswärtern und Sicherheitsleuten gegeben. Ein Protest gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen und eine chronische Unterbesetzung. Innerhalb von 15 Jahren sollen da 200 Vollzeitstellen abgebaut worden sein und das Museum ist ja auch immer viel zu voll, gefühlt jedenfalls. Ist das jetzt die Quittung?
Es ist jedenfalls eine mögliche Konsequenz dessen, worauf die Sicherheitskräfte seinerzeit hingewiesen haben. Ein anderer Aspekt wäre noch, die Präsidentin des Louvre, Laurence Descartes, hatte Ende vergangenen Jahres sich auch zum Zustand des Hauses insgesamt, also Alarmsicherungssysteme, Zustand des Gebäudes geäußert und Alarm geschlagen. Daraufhin hat Macron hunderte Millionen für Sanierungen genehmigt, unter anderem auch für einen zusätzlichen Eingang zur Mona Lisa, damit man sich nicht mehr so drängeln muss. Aber die Gelder sind genehmigt, nur die Arbeiten haben noch nicht überall angefangen. Und dass man jetzt eine Arbeitsbühne benutzt hat, um diesen Einbruch zu vollziehen, das ist ja fast schon ironisch.
Vielen Dank. Heute Vormittag hat es einen Raubüberfall auf dem Pariser Louvre gegeben. Das waren Informationen unseres Chefreporters Kultur, Stefan Koldehoff.
Niemand weiß, wie das ausgehen wird. Man weiß nur, dass aus der russischen Geschichte der Krieg oft das Ende von etwas gewesen ist.
Der Historiker und Osteuropa-Experte Karl Schlögl, er hat schon sehr früh gewarnt vor der aggressiven Expansionspolitik von Wladimir Putin. Und erst kürzlich hat er seine Kritik am russischen Präsidenten noch einmal wiederholt. An einem Friedensschluss sei Putin überhaupt nicht interessiert, sondern er nutze diplomatische Initiativen nur, um Zeit zu gewinnen. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor 3,5 Jahren wird Karl Schlögl in der deutschen Öffentlichkeit als einer der fundiertesten Analytiker osteuropäischer Geschichte wahrgenommen. In der Frankfurter Paulskirche ist der Historiker heute am späten Vormittag mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Anja Reinhardt berichtet.
Den Schlüssel zu Putins Russland habe er nicht in der Hand. Das betonte der vielfach ausgezeichnete Osteuropa-Historiker Karl Schlögl erst vor wenigen Monaten bei der Frühjahrstagung des Ordens Pour le Mérite in Berlin. Und auch heute wieder in der Frankfurter Paulskirche, verbunden mit dem Hinweis:
Es gab viele Russlandversteher, aber zu wenige, die etwas von Russland verstanden.
Diesen Satz als Kern der diesjährigen Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels zu verstehen, ist sicher nicht falsch. Denn im Hintergrund schwingt beinahe alles Gegenwärtige mit, was bald historisch sein könnte. Putins Manipulation von Trumps Größenwahn, die vergebliche Bitte des ukrainischen Präsidenten Selenskyj um Tomahawk-Raketen und damit um die Verteidigung seines Landes und die Rolle Deutschlands und Europas bei all dem. Die Wehrpflicht und die Frage, ob der Krieg in der Ukraine sich ausweiten könnte.
Die Begriffe, mit denen man die neuen Verhältnisse erfassen möchte, sind diesen nicht angemessen. Es verschlägt einem die Sprache für das, was geschieht. Das ist mehr als ein Mangel an Begriffen oder schriftstellerischem Talent, sondern das Wegbrechen eines Erfahrungshorizonts, in dem man groß geworden ist und wo alles, was man im Laufe eines Lebens zusammengetragen hat, in Frage gestellt, entwertet scheint, ja in Trümmern liegt.
Die Atmosphäre in der Frankfurter Paulskirche,
dem Ort der deutschen Einheits- und Freiheitsbewegung, einem Hotspot des europäischen Völkerfrühlings von einst.
Die Atmosphäre ist ebenso feierlich wie bedrückt. Der Zerfall von gewohnten Ordnungen und Gewissheiten lässt sich auch an der Biografie des Historikers Schlögl ablesen, der als 1948 Geborener selbst keinen Krieg erlebt hat und der durch seine Erfahrungen vielleicht an eine Zielgerichtetheit der Geschichte geglaubt haben mag. Der die Flüchtlinge aus dem Osten auf dem elterlichen Hof in Bayern erlebt hat, dessen Russischlehrer eine sogenannte Displaced Person war, der den Prager Frühling vor Ort miterlebte und der immer wieder von der aufregenden Zeit für Historiker nach Öffnung der Archive im Russland der 1990er Jahre berichtete.
Die Atmosphäre des Prager Frühlings, die Begegnung und Freundschaft mit den Dissidenten und Emigranten und die Vorstellung, dass die Oppositionsbewegungen in Ost und West über die Mauer hinweg zueinander finden müssten, vielleicht sogar in einen Brückenschlag zwischen Intellektuellen und Arbeitern.
Sein Russlandbild zerfiel 2014, als Putin die Krim annektierte. Und damit war er einer der Ersten, der damals noch eher ungehört vor Putins Aggressionen warnte, worauf seine Laudatorin, die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrovskaja, noch einmal aufmerksam machte.
Der Schock der Annexion der Krim hatte ihn 2014 sofort in die Ukraine geführt. Karl Schlögl empfand das Geschehen als Erschütterung auf einer fundamentalen Ebene, nicht nur als Experte, sondern als Zeitgenosse und Bürger. Man hatte im Westen die Ukraine übersehen.
Vermutlich war es auch diese Erkenntnis, die die sichtbare Ergriffenheit Petrovskajas und des gesamten Publikums erklärte. Als die Schriftstellerin ihre Laudatio hält, hat Karl Schlögl tränennasse Augen, was die unerbittliche Fernsehkamera immer wieder in Nahaufnahme dokumentiert. Nicht nur Karl Schlögl hat den Deutschen die Ukraine, die viel zu lange Terra Incognita war, erklärt. Aber mit dem Friedenspreis wird auch ein Forscher ausgezeichnet, der bei seinen vielen Reisen in den Osten, auch mit Studenten, vor Ort die unter der Oberfläche liegenden Schichten der Vergangenheit freigelegt, der sich für den Alltag als Quelle und Symptom interessiert hat. Und vor allem für die Menschen, die im Entstehen von Geschichte ein Teil eben dieses Prozesses sind. Ihnen, den Menschen in der Ukraine,
den Einwohnern von Kiew, die an der Metrostation ausharren, den Lokführern, die ihre Züge pünktlich von Ivano-Frankivsk nach Kharkiv steuern.
Widmet Karl Schlögl seine letzten Worte, bevor er sich an uns wendet.
Uns Europäern bleibt, so unwahrscheinlich es klingen mag, von der Ukraine lernen heißt furchtlos und tapfer sein, vielleicht auch siegen lernen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist heute Vormittag an den Historiker Karl Schlögl verliehen worden. Das war ein Beitrag von Anja Reinhardt. Mit der Verleihung des Friedenspreises am Sonntag geht traditionell die Frankfurter Buchmesse zu Ende. Vor etwa 10 Minuten, da haben sich die Tore der Messehallen geschlossen und ein dritter Publikumstag ging damit zu Ende. Diesmal durften die Privatbesucherinnen und Besucher erstmals schon am Freitag in die Hallen strömen und in der Halle mit der Literatur für ein junges Publikum, Stichwort New Adult oder Young Adult, da war es schon um 11 Uhr rappelvoll gewesen. Die Buchmesse war gut besucht, der Gastlandauftritt der Philippinen hat viele begeistert und Politik spielte immer wieder eine Rolle. Hören Sie einen Kommentar zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse von Katrin Stövesand.
Das hätte ich aber gern schriftlich. Einer der Sätze, die zu unserem Alltag gehören. In Verhandlungen oder metaphorisch gemeint im Scherz oder im Streit. Etwas Schriftliches ist etwas Verlässliches. Man kann sich darauf berufen. Es hat zumindest für eine Weile Bestand. Auf diese Verlässlichkeit beruft sich die Buchbranche, wenn sie auf der Frankfurter Buchmesse die gesellschaftliche Relevanz des Mediums Buch hervorhebt, gar eine direkte Linie zu Demokratie und Meinungsfreiheit zeichnet. Und natürlich ist da etwas dran. Es stimmt, wenn die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrichs, feststellt, dass Bücher mit darüber entscheiden, wie wir unsere Meinung bilden. Ja, Bücher sind gelebte, gedruckte Meinungsfreiheit und kulturelle Vielfalt. Allein, sie wollen dafür auch gelesen werden. Und Fakt ist, dass immer weniger Menschen in Deutschland Bücher kaufen und damit auch lesen. Zwar steigen die Umsätze, denn die Buchbranche musste die Preise erhöhen, aber die Käuferzahlen sinken, so der Börsenverein. Es gibt allerdings einen Bereich, der weiter wächst. Das ist ein Absatzmarkt für junge Erwachsene mit den Genres Young Adult und Romantasy. Das sind vor allem Leserinnen und überhaupt bei weitem mehr Frauen als Männer kaufen Bücher. Rund 45% der Frauen haben nach einer Konsumentenbefragung im vergangenen Jahr Bücher gekauft. Bei den Männern waren es knapp 30%. Ein gesellschaftliches Ungleichgewicht, das der Branche ebenso schwierige Aufgaben stellt wie die zunehmende Leseunlust bei Kindern. Nach einer Studie zur Mediennutzung unter den 6- bis 13-Jährigen lesen 10% der Mädchen und 22% der Jungen nie. Lesen ist mittlerweile eine Kulturtechnik neben anderen und bedarf offenbar der Förderung. Hinzu kommt laut Börsenverein eine zunehmende Leseschwäche, nicht nur bei Grundschulkindern. Wie steht es also wirklich um die Relevanz des Schriftlichen für unsere Gesellschaft? Der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, sieht die Veranstaltung als Resonanzraum für politische Debatten in bewegten Zeiten. Debatten, die weit über den Buchmarkt hinausreichten, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Buchmesse verbinde Menschen aus verschiedenen Bereichen und wolle so dazu beitragen, Lösungsansätze für die Herausforderungen der Zeit zu finden. Das sind große Worte und hehre Ziele. Und auf der Buchmesse selbst kann viel entstehen. In diesem Kosmos von Menschen, die verlässliche Information und Austausch schätzen, die die Auseinandersetzung und den Disput zum Teil ihrer Profession gemacht haben, geht das Konzept Frankfurt Calling auf. Ein Dialogformat benannt nach dem berühmten Song von The Clash, der auf die Krisenstimmung Ende der 70er Jahre reagierte. Wenn hier über Menschenrechte diskutiert, über den Nahostkonflikt gerungen oder gegen Autoritarismus argumentiert wird, findet das Widerhall. Die Besucherinnen und Besucher tragen das gewiss mit in ihr Umfeld. Nur dürfte dieses Umfeld Grenzen haben. Grenzen, die zwischen Lesenden und Nichtlesenden eben bestehen. Grenzen, die weder die Frankfurter Buchmesse noch die Buchbranche zu überwinden vermögen. So sehr man als Besucherin, als Besucher vielleicht von der Idee mitgetragen wird, diesen gelebten Austausch mit nach draußen zu tragen, da draußen wartet die Ernüchterung. Die Welt der Lesenden, der Lesebegeisterten, die sich auch darüber freuen können, dass das, was sie zu wissen glaubten, von neuen Erkenntnissen in Frage gestellt wird, die danach dürsten, andere Perspektiven zu erkunden, sie ist übersichtlich. Es stimmt, es wäre wünschenswert, wenn sich mehr Menschen erreichen ließen. Gesellschaftliche Debatten würden dann vielleicht, aber auch nur vielleicht, anders, sprich informierter, differenzierter und respektvoller ablaufen. Aber auch das bekommt wohl niemand schriftlich.
Katrin Stövesand war das mit einem Kommentar zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse. In Berlin, da wird morgen ein Jubiläum gefeiert. Vor 20 Jahren hat nämlich die UNESCO die sogenannte Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen verabschiedet. Nach Angaben der Kulturorganisation der Vereinten Nationen ist das Übereinkommen das einzig völkerrechtlich bindende politische Instrument zu zeitgenössischer Kultur- und Kreativwirtschaft. Das bedeutet zum Beispiel, jeder Unterzeichnerstaat hat die Pflicht, seine kulturelle Vielfalt zu schützen und zu fördern. Unterzeichnet haben die Konvention 157 Länder und die Europäische Union. Roman Luckscheiter ist Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission und ich habe ihn gefragt, was denn die Konvention in den vergangenen 20 Jahren gebracht hat.
Also zunächst mal kann man, glaube ich, sagen, dass das Bewusstsein für die Bedeutung kultureller Vielfalt sicherlich gewachsen ist durch diese Konvention, weil sich die Mitgliedstaaten dazu bekannt haben. Und das bedeutet, dass man auch den Wert erkannt hat, dass Kultur eben kein Luxusgut ist und auch nicht nur ein Marktprodukt, sondern tatsächlich etwas ist, was für die Gesellschaften, für das Miteinander, für den Austausch von Perspektiven, für den interkulturellen Dialog essentiell sind und dabei auch zum Frieden beiträgt. Einige Länder haben das auch wirklich zum Anlass genommen, in ihrer Kulturpolitik auf nationaler Ebene kulturelle Vielfalt zu stärken, besser zu koordinieren. Indonesien beispielsweise hat 2019 ganz neue Strukturen da angelegt, um verschiedene Ministerien zusammenzuführen, die sich zum Schutz der Kreativwirtschaft zusammengesetzt haben. Also ich glaube, da gibt es einiges. Und dadurch, dass die UNESCO auch ein Monitoring-System hinter solche Konventionen legt und die Staaten jeweils berichten müssen, wie sie in der Umsetzung der Konvention vorangekommen sind, dadurch hat man auch einen sehr guten Überblick, auch in Deutschland, wie viele Initiativen es gibt, und zwar auf kommunaler, auf Länder- und auf Bundesebene in unserem Fall, wo kulturelle Vielfalt wirklich gefördert wird, damit man die Ausdrucksmöglichkeiten der Menschen, die Vitalität unserer Zivilgesellschaft auch wirklich stärkt.
Warum ist denn kulturelle Vielfalt heute so wichtig? Viele sehen sie ja als stabilisierenden Faktor von Demokratien. Sie haben das auch schon ein bisschen angesprochen. Auf der anderen Seite hat man ja den Eindruck, dass sich zum Beispiel Teile der deutschen Gesellschaft gerade von der Vielfalt im Land bedroht fühlen.
Also wichtig ist kulturelle Vielfalt, weil ja jeder Mensch ein Recht auf Ausdruck hat, auf freie Meinungsäußerung und auch auf Zugang zu Kultur. Das sind also Grundelemente unserer demokratischen Überzeugung. Wir sehen, dass die digitalen Möglichkeiten neue Herausforderungen stellen, dass man dort aufpassen muss, dass auch in den Plattformen, in den Streamingdiensten, auch dort eine kulturelle Vielfalt gelebt werden kann und möglich ist. Und dafür ist die Konvention auch offen genug. Sie ist technologieneutral und stellt das eben sowohl für den Online- als auch für den Offline-Raum in den Vordergrund, dass die Produktion, die Verbreitung und die Zugänglichkeit von Kultur gewährleistet sein muss in ihrer Vielfalt. Und das ist aber die Herausforderung für uns, zu schauen, wie ist das auch im Zeitalter von KI noch möglich und wie müssen wir da über Sachen wie Urheberrecht neu nachdenken.
Es gibt in Europa ja zurzeit Länder mit rechtspopulistischen Regierungen. Solche Regierungen tendieren dazu, die nationale Kultur zu fördern, was aber ja wiederum auf Kosten der Vielfalt geht. Wie wird denn die Einhaltung der Konvention völkerrechtlich durchgesetzt? Gibt es da Sanktionen? Sie hatten gemeint, es gibt ein Monitoring.
Monitoring ist tatsächlich das typische Instrument der UNESCO. Sanktionen sind es in dem Fall nicht. Die UNESCO arbeitet da eher mit Anreizen über Öffentlichkeitsarbeit. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir uns diese Fragen stellen, wie es in einzelnen Ländern gerade beschaffen ist, dass wir das zum Thema machen, ist eben auch ein Erfolg so eines allgemeinen öffentlichen Bewusstseins, dass kulturelle Vielfalt keine Selbstverständlichkeit ist und eben auch einen Mehrwert an sich bedeutet.
Wo sehen Sie denn zurzeit die größte Gefahr für die kulturelle Vielfalt?
Also wir müssen sicherlich schauen, dass wir gerade unter den neuen Bedingungen der Plattformen die Ausgeglichenheit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden hinbekommen. Nach wie vor ist es so, dass 95% der kulturellen Exporte aus Industrieländern kommt und der globale Süden kaum repräsentiert ist. Und da haben wir als Deutsche UNESCO-Kommission eine Initiative gestartet auf der Grundlage einer Studie, die nennt sich Fair Culture. Die übernimmt die Prinzipien von Fair Trade, wie wir sie vom fair gehandelten Kaffee kennen, und überträgt sie auf den Kultursektor mit dem Ziel, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen, aber eben auch diese globale Sichtbarkeit, Repräsentativität. Und damit richtet man sich nicht nur an Ministerien, sondern auch an Individuen, an die Konsumenten, da eine Sensibilität für zu haben. Ein erstes Produkt dieser Initiative ist eine Fair Culture Charta, die alle unterschreiben können, die sich dafür einsetzen.
Die UNESCO feiert morgen 20 Jahre Schutz der kulturellen Vielfalt. Roman Luckscheiter war das, Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission. Jetzt wird es schwabisch, nicht schwäbisch, sondern gemeint ist der Stil des Dramatikers Werner Schwab, wie ihn die Theaterkritik einst genannt hat. Die Wahrheit ist eine Wurst, so ist ein typisch schwabischer Satz, oder die Sprache ist ein Fleischwolf. Ein Autor, der Anfang der 1990er Jahre ganz plötzlich zu einem der meistgespielten Stückeschreiber der deutschsprachigen Bühnen wurde. Kometenhaft war sein Aufstieg mit einem jähen Ende. Im Alter von nur 35 Jahren ist Werner Schwab nämlich an einer Alkoholvergiftung gestorben. Der Titel eines seiner Werke mag da heute fast wie eine düstere Vorahnung klingen. Es heißt nämlich Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos. In Wien hatte dieses Stück gestern Abend Premiere und unser Theaterkritiker Christoph Leibold war dabei.
Eine Hausgemeinschaft muss zusammenhalten.
Zusammenhalten. Im Mietshaus in Werner Schwabs Radikalkomödie klingt das wie eine Drohung. Drei Wohnparteien, drei Gesellschaftsschichten. Da sind Hermann Wurm und seine Frau Mama, Mutter, Söhnchen und Muttermonster, das Prekariat. Dann die schrecklich nette Familie Kovacic, Mittelschicht. Und schließlich die Professorenwitwe Frau Grollfeuer, bildungsbürgerlich standesdünkelhaft bis zur Menschenverachtung, die die Mitbewohner ihres Hauses zum Geburtstagskaffeekränzchen einlädt, um sie zu vergiften. Die titelgebende Volksvernichtung, eine entsetzliche Tat, aber zugleich ein Akt der Notwehr gegen die Niedertracht und den Neid ihrer Mitmenschen, die andernfalls nur mit viel Alkohol zu ertragen wären.
Man strapaziert seine Leber um eine Erträglichkeit. Man trinkt sie hinein in ein Verständnis.
Franziska Hackl spielt die schillerndste Figur des Stücks als Mischung aus eiskaltem Engel und Weltschmerzensfrau. Kraftzentrum der Aufführung aber ist Stefanie Reinsberger als Hermann Wurm, der gerne Kunstmaler wäre, dabei aber unter der eigenen Talentlosigkeit mindestens so sehr leidet wie unter der Knute seiner Mutter.
Es wird einmal ein Tag auftauchen, wer sich gezwungen sehen wird, in eine Kenntnis hereinzunehmen, dass der Maler Hermann Wurm in Graz sein Licht erblickt hat. Graz! Kunst! Wird man vor sich voraussagen!
Reinsberger spielt diesen Wurm als boshaft trotziges Riesenbaby, zart und zornig. Dass Reinsberger hier als Frau einen jungen Mann verkörpert, hat keine besondere Bedeutung. Sie spielt die Rolle schlichtweg, weil sie es kann. Eine Naturgewalt. Marisi Riegner als Mutterwurm kontert die Verbalinjurien ihres Sohns mit süffisantem Sarkasmus. Daneben behaupten sich Sebastian Wendelin und Zeynep Buyrac als Nachbarehepaar Kovacic mit schauspielerischer Bravour. Wendelin als windiger Macho, der sich gerne cholerisch aufplustert, Buyrac als dessen spitzzüngige Ehefrau, die ihre Giftpfeile in alle Richtungen verschießt, auch gegen den eigenen Gatten.
Aber nicht wieder zu viel Alkohol in die Stimmung hineingießen, Ruti.
Weil dann wird alles wieder so eigen.
Werner Schwabs Figuren drücken sich geschwollen aus, als wollten sie ihre eigene Derb und Schlichtheit damit kaschieren. Regisseurin Fritzi Wartenberg hat mit ihrem Ensemble erkennbar und mit Erfolg an dieser eigentümlichen Sprache gearbeitet und die kunstdialektal verschraubten Sätze zum Klingen gebracht. Ein echter Hingucker ist die Bühne von Jessica Rockstroh, die einen Parkettboden als Wand aufgestellt hat. So blickt das Publikum aus der Vogelperspektive auf die wechselnden Wohnräume. Auf die Küche der Wurms mit Kochzeile und Bügelbrett, auf eine geschmacklos giftgrüne Wohnzimmerlandschaft mit Flokati-Teppich bei den Kovacics sowie auf eine Kaffeetafel mit Porzellanservice zu Frau Grollfeuers letaler Geburtstagseinladung.
Ich gratuliere mir zu meinem Geburtstag und verbiete Ihnen ausdrücklich, es mir gleich zu tun. Wir gratulieren Ihnen zum Geburtstag! Freuen Sie!
Für die Schauspieler gleicht die Bühne einer Kletterwand, an der sie sich von Stuhl zu Tisch zu Couch oder Bügelbrett hangeln müssen. Ein Balanceakt. Ob das freilich als Sinnbild für die Abgründigkeit der Figuren zwingend ist, wie die Regisseurin das im Programmheft erklärt, sei dahingestellt. Die Puppenstubenhaftigkeit der Interieurs steht der Monstrosität eher entgegen. Fritzi Wartenberg verlässt sich ganz auf die Qualitäten des Stücks. Dass das Publikum keinen Anstoß mehr daran nimmt, zeugt davon, dass Schwabs fäkal gesättigte Sprache gut 30 Jahre nach dem Tod des Autors längst Folklore geworden ist. Sie klingt immer noch großartig, vor allem wenn sie so behandelt wird wie hier, ist aber keine Klinge mehr, an der sich irgendwer schneidet, so dass man sich zwischendurch schon mal wünscht, Wartenberg hätte sich irgendeinen Kniff überlegt, ihr wenigstens einen Teil des ursprünglichen Verstörungspotenzials zurückzugeben. Aber dieses Versäumnis fällt kaum ins Gewicht angesichts des Schauspielerfestes, das es hier zu bestaunen gibt.
Christoph Leibold berichtete über das Stück Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos von Werner Schwab zum Sehen am Wiener Burgtheater. Und die Kulturmeldungen mit Henning Hubert, die beginnen jetzt mit Kritik an der Kulturförderung in der Schweiz.
Die NZZ am Sonntag moniert auf Seite 1, dass die öffentliche Hand jährlich 3 Milliarden Franken für Kultur ausgebe, die Schweiz aber dennoch wenig Exzellenz hervorbringe. Zwar werde der Kulturbereich immer größer, es sei aber unklar, was Kulturförderung alles umfassen soll und wo Schwerpunkte liegen müssten. 90% der Kulturfinanzierung geht an Institutionen. Der Rest der Summe ist hart umkämpft. Auch weil die Beantragung von Fördergeld komplex ist, hat allein die Fachstelle Kultur des Kantons Zürich heute gut 50% mehr Vollzeitstellen als noch vor 10 Jahren, schreibt die NZZ. Während heute Abend wieder Pianisten in der mehrtägigen Finalrunde des Chopin-Wettbewerbs in Warschau auftreten, haben in Schwerin 44 der ersten Bundespreisträger und Preisträgerinnen des Wettbewerbs Jugend musiziert weitere Auszeichnungen erhalten. Rund 25.000 Euro Preisgeld wurden vergeben. Zum Beispiel für die Interpretation ehemals verfemter Musik oder von zeitgenössischen Kompositionen seit der Jahrtausendwende. Ausgezeichnet wurde auch ein Ensemble der Deutschen Schule in Athen fürs Programm mit Liedern, die im östlichen Mittelmeerraum über viele geografische und kulturelle Grenzen hinweg adaptiert wurden. Der Komponist und Sänger Martin Wetzlich, sorbisch Mertin Wetzlich, hat den Tschischinski-Preis bekommen. Der ist mit 12.000 Euro dotiert, stammt von der Stiftung für das sorbische Volk und gilt als höchste sorbische Auszeichnung. Geehrt wurde Wetzlich für sein kulturerhaltendes Wirken im Bereich sorbischer populärer Musik. Hier als kurzes Beispiel seines Komponierens ein Ausschnitt aus »Die Windmühlen und die Zeiten«. Sachsens Kulturministerin Klepsch von der CDU hat bei der Preisverleihung gestern in Bautzen betont, dass beständige Bemühungen nötig seien, um den kulturellen Reichtum und die Vielfalt des sorbischen Volkes zu erhalten. Martin Wetzlich wurde 1957 in der Oberlausitz geboren und hat mehr als 400 Lieder und musikalische Szenen komponiert. Geehrt wurde er auch für die Förderung junger sorbischer Gesangstalente. Der Nachwuchspreis ging an den Kulturwissenschaftler und Sprachaktivisten Julian Nitzsche.
Henning Hubert war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem von der CDU-Klausur zum Umgang mit der AfD. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.